Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Denis Nergis. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Ich habe mich sehr auf Sie gefreut, Frau Dr. Nergis, weil Sie für mich ein sehr spannender Mensch sind. Und ich bin sehr neugierig auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Aber bevor ich jetzt gleich starte, stelle ich Sie erstmal vor, damit sich die Zuhörer auch ein Bild zu Ihnen machen können. Frau Dr. Nergis, Sie sind Migrationssoziologin und Sie sind auch Politologin und Sie sind auch Speakerin und Moderatorin und das vor allem zu den Themenbereichen politische Partizipation, Antirassismus und soziale Gerechtigkeit. Und als ich so ein bisschen über Sie nachrecherchiert habe, habe ich gemerkt, Ihre Passion ist die Schaffung einer vielfältigeren und integrativeren sowie demokratischeren Gesellschaft. Das klingt, finde ich, wunderbar. Und wenn man so auf Ihre beruflichen Stationen schaut, dann sind Sie auch sehr vielfältig in Ihrer Person. Also Sie waren schon in der Wissenschaft tätig, Sie waren Politikberaterin im Bundestag bis hin zur Leitung des Migrantischen Bundesverbandes. Und Sie haben 2021 auch gegründet, und zwar die Politikakademie der Vielfalt. Das klingt für mich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und Sie haben jetzt auch im Vorgespräch gesagt, dass Ihr Herz schlägt für die Vielfalt in der Politik. Deswegen bin ich jetzt noch neugieriger auf Ihre Antworten, wie vielfältig die sein werden. Und wenn Sie keine erste Frage jetzt so an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
Sehr gerne.
Frau Dr. Nergis, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
Die Aufgaben der Politik sehe ich sehr vielfältig. Also es gibt sehr viele Dimensionen, auf denen die Politik aktiv sein muss. Und wenn wir nicht über Politik sprechen, das wird über diesen ganzen Podcast her so sein, dass ich nicht nur von Parlamenten oder MandatsträgerInnen spreche. Ich spreche von Politik als ein Ort der Debatten, als Entscheidungen. Und deswegen sehe ich die Aufgaben der Politik zum einen beim Verstehen, was gerade passiert, wo die Missstände sind, wo die Entwicklungsbereiche sind, wo die Chancen sind, gleichzeitig aber auch zu verändern, auch die Missstände zu verändern oder den Zustand, der herrscht, auch zum Besseren zu bringen. Und dafür braucht es aber auf jeden Fall eine Vision. Und ohne Vision, Politik ohne Vision, sollte auf jeden Fall sich nochmal Gedanken darüber machen, was es nochmal besser machen kann, wo es steht und wo es noch mehr vorantreiben kann. Und wie Sie es sehen, spreche ich da sehr viel von Politik als einem allgemeinen Raum, der die Zukunft, aber auch die Gegenwart gestaltet und dafür auch sich sehr viel Zeit nehmen muss und auch so agieren muss.
Sie haben jetzt von Visionen gesprochen, von Zukunft und Gegenwart gestalten und eben auch der Zeit, die dafür auch nötig ist. Wie nehmen Sie denn dann momentan die aktuelle Politik wahr?
Sehr vielfältig. Auch an diesem Punkt nehme ich die Politik wahr, weil zum einen sehen wir zum Beispiel in meinem Expertisenbereich, was Vielfalt der Politik betrifft, schon eine Entwicklung zum Besseren, aber noch sehr viel Luft nach oben auf jeden Fall. Gleichzeitig müssen wir dann auch die Politik außerhalb der Parlamente wahrnehmen und da sehen wir eine sehr große soziale Ungerechtigkeit. Den Gerechtigkeitsprinzip, den Gleichheitsprinzip sehen wir in der Gesellschaft nicht in der Realität der Lebenswirklichkeiten von sehr vielen Menschen, was natürlich eine sehr große Frustration und auch Druck auf unsere Politik, auf unsere Demokratie ausübt. Wenn wir in die verschiedenen Lebenswirklichkeiten schauen, sei es in der Bildung oder auch auf dem Arbeitsmarkt oder auch über die Zukunft der Klimaziele zum Beispiel, sehen wir sehr viele Ungleichheiten, der die Politik für mich in meiner Wahrnehmung unter sehr viel Druck für Veränderung setzt, diesen Veränderungen aber nicht immer hinterherkommen kann. Es gibt immer wieder Weckrufe aus der Gesellschaft, aus der sozialen Gruppen und aus der Gerechtigkeitssinn, was die Politik dann auch vorantreiben muss. So wie ich die Politik aber wahrnehme, kommt es diesen Rufen nicht immer hinterher und setzt immer sehr viel auf Schlummermodus, um diese Weckrufe von sich wegzuschieben. Und das trübt mich schon etwas für die Zukunft.
Was wären dann so ganz konkret Ihre Wünsche für die Zukunft?
Ich wünschte, ich hätte immer an meine Wünsche aufgeschrieben, sobald sie auftauchen, weil wie Sie nehme ich auch die Politik um mich herum immer sehr aufmerksam wahr und denke mir, das ist jetzt der Moment für diese Veränderung. Und dann kommt dieser Moment aber durch eine andere Krise dann so schnell hinweg, dass unsere Wunschliste für die Zukunft der Politik sich sehr vervielfältigt. Aber mein erster Wunsch wäre, dass die Politik ein Ort der Inspiration wird, ein Ort des Wandels wird und durch seine eigene Wahrnehmung der Inspiration aus dem Wandel dann auch Räume dafür eröffnet, dass die Menschen die Politik auch als etwas wahrnehmen, das auch sie betrifft. Dass die Politik auch etwas wird, bei dem sie sich auch wiederfinden und nicht denken, das wird immer woanders gemacht. Weil das habe ich zum Beispiel sehr oft auch in den Projekten, die ich entwickelt habe oder auch in den sozialen Gruppen, mit denen ich in Kontakt war, immer wieder wahrgenommen, dass sie sehr vielfältig aktiv sind, sehr politisiert, sehr politisch aktiv sind. Das sind zum Teil auch Geflüchtete gewesen, die seit wenigen Jahren in Deutschland leben, Vollzeitjobs haben, gleichzeitig aber in 3, 4 Vereinen ehrenamtlich arbeiten, was ich selber nie aufbringen konnte in meinem Time-Management. Als ich sie aber gefragt habe, dass sie sich nicht als politisch definiert haben. Das zeigt noch einmal, dass die Politik noch nicht an dem Punkt angekommen ist, den Leuten das Gefühl zu geben, wenn sie in der Gesellschaft etwas machen, wenn sie in der Gesellschaft etwas bewegen wollen, dass sie dadurch auch politisch sind. Deswegen ist es wichtig, dass in dem Ort des Zukunfts, in dem die Politik viel besser aussehen soll, wie ich sie empfinden würde, dass sie auch dieser Vision, dass die Politik was Alltägliches ist, näher kommt und dadurch dann auch Menschen inspiriert und denen auch die Repräsentation wiedergibt. Ich fasse es sehr gerne unter dem Wir-Begriff zusammen, also dass da der Wandel, die Inspiration und die Repräsentation Hand in Hand gehen müssen, damit wir in einer Politik der Zukunft ankommen, der nicht nur inspiriert, sondern auch mitnimmt und auch repräsentiert.
Wenn wir diesen Wir-Begriff mal weiterdenken und gehen davon aus, es wäre jetzt viel Inspiration und auch Wandel in der Politik enthalten und die Menschen würden spüren, dass sie auch angesprochen werden und sodass sie sich auch erkennen können. Wie würde sich für Sie diese Politik dann anfühlen, Frau Dr. Nergis?
Sie würde sich auf jeden Fall viel offener, viel transparenter anfühlen. Sie würde auch viel mehr Rechnung dafür tragen, dass die Entscheidungen keine Eintagsfliegen sind, sondern dass die Entscheidungen, die getroffen werden, sehr viele Leben auch sehr stark beeinflussen. Und deswegen dann auch diese Offenheit und diesen Umfassen auch mitbringen würden. Und es würde sich, wenn wirklich dieses Gleichheitsprinzip sich dann auch etablieren kann in dieser Transparenz, in dieser Inspiration und Repräsentation, würde es sich sehr viel diskriminierungsfreier anfühlen. Nicht nur aus der ethnischen Gruppenperspektive, sondern auch aus der sozialen Perspektive viel diskriminierungsfreier anfühlen. Und um ehrlich zu sein, kann ich diesen diskriminierungsfreien Raum im Moment nicht wahrnehmen. Deswegen fühlt sich gerade dieser Ort, den wir hier gemeinsam geschaffen haben und vor die Augen fühlen, vor unserem geistigen Auge sehr wohl an.
Die Diskriminierung bringt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage, und zwar zur Demokratie. Was bedeutet für Sie Demokratie?
Im Idealfall bedeutet die Demokratie für mich auch als einen Ort, bei dem die menschliche Entfaltung in all seinen Facetten auch geschehen kann, indem es Räume dafür gibt, indem es die Reflexion dafür gibt, dass es dafür geschaffen worden ist, eine freie Entfaltung von allen auch mitzubringen, auch das Gleichheitsprinzip mitzubringen, also nicht nur die Herrschaft des Volkes zu sein, sondern auch der Raum des Volkes zu sein und Volk so zu definieren, dass es allen auch einen Raum bietet, sich zu entfalten und die Lebenswirklichkeiten zu einem Besseren zu führen. Dafür ist für mich auch die Demokratie einfach ein Ort des respektvollen und würdevollen Lebens und auch eine Plattform für die unterschiedlichsten Meinungen, die aber in dem Rahmen bleiben und in dem Rahmen des Diskriminierungsfreien, des Rassismusfreien bleiben, sich von den Menschenrechten dann auch leiten lassen und dadurch den Raum aber auch für neue Ideen, für neue Entwicklungen dann auch öffnen können und dadurch die Demokratie auch seinen Sinn, ihren Sinn dafür gewinnt, dass es ein ein Ort ist, dass es kein, dass es nicht nur ein Regieren ist, ein Regierungssystem ist, sondern ein Ort ist, in dem das Ganze auch florieren kann, was es auch überhaupt ausmacht. Dieses Demos-Gefühl, dieses Ortsgefühl, bei dem jeder willkommen ist und sich dann auch entfalten kann, dann auch wirklich so findet. Aber es ist ein Idealanspruch an der Demokratie. Das muss natürlich auch nochmal gesagt werden, dass es im Moment jetzt keine Definition von mir ist, der die aktuelle Demokratie, ob jetzt hierzulande in unserem Land oder auch weltweit definiert. So ist das leider noch nicht.
Aber gehen wir trotzdem mal den Gedanken weiter. Stellen wir uns vor, die Demokratie wäre wirklich ein Raum und ein Ort für alle. Eine Plattform, die respektvoll mit den Menschen umgeht, die Menschenwürde auch achtet. Also wie unser Artikel 1 im Grundgesetz ja auch heißt, die Menschenwürde ist unantastbar. Wie fühlt sich für Sie dann diese Demokratie an?
In dieser Demokratie hätten wir nicht nur die Rechte, sondern wir würden diese Rechte auch einsetzen können. Und wir würden mit diesen Rechten aber auch gleichzeitig die Reformen mitdenken, indem wir von allen Rechten bewusst sind, diese kennen, diese auch einsetzen können, gleichzeitig aber auch bewegen können, dass diese Rechte auch weitergedacht werden müssen und neue Reformen hinzukommen müssen. Wir würden in dieser gelebten Demokratie, der sich sehr wohl anfühlt, auch in unserer Reichweite ganz anders handeln. Also die Politik hätte eine ganz andere Reichweite auf der individuellen Ebene. Jeder würde sich angesprochen fühlen als Individuum, als in der eigenen Entfaltung, gleichzeitig aber in der kollektiven dann auch diese Reichweite mitzubringen und dass es nicht mehr in Schichten denkt. Wenn wir in allen unseren Parlamenten reinschauen, dann sehen wir diese Schichtproblematik sehr groß und deswegen ist die Reichweite in dieser gelebten Demokratie auch sehr wichtig. Ressourcen wären da definitiv nochmal sehr wichtig, dass sie und nicht unterschiedlich und ungerecht aufgeteilt werden, gleichzeitig aber auch effizient aufgeteilt werden. Also dieses Gießkannenprinzip, nur es um gemacht zu haben, müsste dann auch ein Ende haben und die Ressourcen, was auch die naturellen Ressourcen natürlich auch betrifft, müsste sich dann auch so entfalten können, dass wir dann nicht nur an unserem Heute, sondern auch an unsere Zukunft denken. Und last but not least würde auch die Repräsentation und die Reflexion über die Repräsentation auch eine sehr große Rolle spielen. Ich gehe nicht immer von der deskriptiven Repräsentation aus, also nicht davon, dass nur Frauen Frauen vertreten können, Menschen mit Behinderungen vertreten können. Gleichzeitig bin ich aber fest davon überzeugt, dass es eine symbolische Macht hat, wenn gerade auch diese Gruppen in den Repräsentationsrollen auch drin sind, weil sie einfach eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Lebenswirklichkeit auch in diesen Rollen mitbringen. Und eine gelebte Demokratie braucht auch diese Repräsentation und die Reflexion darüber, was es mit sich macht. Das ist auch sehr wichtig für mich.
Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerinnenfrage. So bekommen jetzt auch Sie sie, Frau Dr. Nergis. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Bundeskanzlerin geworden und wir könnten jetzt diesen Gedanken spinnen. Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wie Sie schwingt, aber dennoch vielfältig ist. Also auch die Vielfalt sehr liebt, so wie Sie. Kommunikativ stark ist, das gerne inspiriert, das gerne auch Inspiration weitergibt, den Wandel vorantreiben möchte, respektvoll miteinander umgeht und die Demokratie eben wie Sie auch sehr schätzt und sich dafür auch einsetzt, dass sich die demokratische Vielfalt weiterentwickeln kann. Was wären denn so 1 bis 2 Ihre Fokusthemen, wo Sie jetzt sagen würden, das würde ich mit meinem Team gleich zu Anfang versuchen anzustoßen?
Sie haben das ja bereits gesagt, dass mein Team und mein Bundeskabinett auf jeden Fall sehr vielfältig aufgestellt sein würde. Und da rede ich nicht nur von Mann und Frau. Das in der Tasche zu sehen, macht schon mal die Arbeit meines Teams leichter. Ein Flankenthema, ein Flagship da drin wäre die Bildungsungerechtigkeit, die im Moment in unserem Land leider herrscht. Es ist immer noch sehr wichtig, woher die Eltern kommen, sei es von ihrem Geldbeutel her, als auch von ihrem sozialen Status her. Diese Bildungsungerechtigkeit mit sehr konsequenten Maßnahmen anzugehen, wäre mein Top-Thema, weil es auf sehr vielen Ebenen, sei es politische Teilhabe, sei es unsere Wirtschaft, sei es die Zukunftsfähigkeit unserer Demokratie, sehr wichtig ist, würde ich da auf jeden Fall erstmal daran arbeiten wollen. Und als ein zweites Thema würde ich definitiv die Klimaproblematik die Klimakrise auf einer Basis reinbringen, die auch sehr viele Schichten mitdenkt und nicht mehr so elitär aufgestellt ist, dass die Klimapolitik eigentlich nur für Leute ist, die sich das auch finanziell leisten können, sondern uns allen was angeht und damit dann auch das auch verständlich rüberbringen kann, dass die Leute sich auch dadurch nicht überfordert fühlen, sondern auch mitgenommen fühlen und auch das Gefühl haben, dass sie auch was dazu beitragen können.
Wunderbar. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Frau Dr. Nergis, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
Nicht gestellt würde ich das nicht definieren, aber ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Und zwar sind wir ja in einem Superwahljahr im Jahr 2024, bei dem es sich 14 Wahlen stattfinden, unter anderem auch Europawahlen, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, die auch für unsere Zukunft sehr wichtig sein werden. Da würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir für die Qualität und der Zukunftsfähigkeit unserer Demokratie noch einiges machen müssen. Die Wahlalterssenkung war dafür ein Schritt. Ja, es können jetzt mehr Leute auch wählen. Jugendliche werden mitgenommen. Gleichzeitig ist aber noch sehr viel Luft nach oben. Und da spreche ich ganz besonders unsere Kommunalpolitik an, bei dem sehr viele Menschen davon ausgeschlossen sind. Drittstaatsbehörde können immer noch nicht wählen, obwohl sie seit mehreren Jahren, seit Jahrzehnten in Deutschland leben, während ihre europäischen Nachbarn schon drei Monaten wählen können. Und diese Ungerechtigkeit bei dem Wahlverhalten auf Ebene hat sich jetzt von der Nachbarschaft in das Wohnzimmer gezogen. Das heißt, ihre Kinder können jetzt wählen, obwohl ihre Eltern, die seit 50, 60 Jahren vielleicht in Deutschland leben, nicht wählen dürfen und auf kommunaler Ebene nicht mitentscheiden können. Wir brauchen auf jeden Fall ein Kommunalwahlrecht, der sich auch auf die Drittstaatsangehörige ausweitet, weil gerade Kommunalpolitik das Herz der Demokratie ist. Und das Herz der Demokratie wird leider von sehr vielen anderen Kräften auch angegriffen. Und deswegen braucht es eine vielfältigere Wahlurne dahingehend. Und ich wünsche mir, dass die Bundespolitik mittlerweile so weit vorankommt, dass es diese Grundgesetzänderung auch mit einer Dreiviertelmehrheit auch voranbringt.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und auch für das Teilen Ihrer Gedanken, Frau Dr. Nergis, und sage dann einfach mal bis bald.
Dankeschön.
Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.